Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und darüber nachdenken, dass wir die Energie nicht aus der Steckdose bekommen, dann muss man ja unseren Körper, uns, wie ein selbstständig finanziertes Unternehmen betrachten, was zu jeder Sekunde Ausgaben hat, die irgendwie gedeckt werden müssen. Jede Diät, jedes Radikale ist für das Gehirn ein Einnahmenentzug und eine Kriegserklärung.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Health Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Als ihre Mission an, die Funktion des Stoffwechsels dem Menschen näher zu bringen. Damit möchte sie den Weg aufzeigen, wie man den eigenen Stoffwechsel selbstverantwortlich beurteilen kann, um den besten Weg für die optimalste individuelle Stoffwechselleistung selbst zu finden. Dabei spielen die Kohlenhydrate auch eine wesentliche Rolle. Um dieses Thema dreht es sich jetzt in unserer heutigen Folge. Herzlich willkommen dazu, Daniela Kilkowski.
Danke für die Einladung und für die nette Einführung.
Ja, ich hoffe, ich habe mir da das richtig zusammengestellt. Thema Stoffwechsel ist ja, wir hatten jetzt kurz schon gesprochen, etwas, was uns auch persönlich wahnsinnig interessiert, weil man oft sich gar nicht bewusst ist, wie sehr es unser Leben und unseren Körper beeinflusst. Und man liest ja oft Stoffwechsel, ein unbekannter Motor in uns und wie auch immer. Aber es ist doch, finde ich, für viele noch eine Unbekannte und sind auch der Meinung, dass sich viele gar nicht bewusst sind, wie wichtig es ist. Und darum freuen wir uns sehr, dass wir die heutige Folge mit dir machen dürfen. Und vorweg, damit wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal abholen können, vielleicht kannst du uns kurz erklären, was genau man unter dem Stoffwechsel verstehen kann, beziehungsweise auch, welche Prozesse im Körper dabei vorgehen.
Also die mehr oder weniger gängige Erklärung des Stoffwechsels ist ja, dass man einfach sagt, der Stoffwechsel ist in der Lage, sozusagen aus Moleküle so abzubauen, dass Energie entsteht, die der Körper benötigt, um zu leben. Dann gibt es auch den Stoffwechsel, dass Moleküle hergestellt werden, die wiederum den Stoffwechsel bewegen. Für mich persönlich, auch um das dem Zuhörer besser zu erklären, ist der Stoffwechsel das komplette Leben. Also auch der Sehvorgang ist letztendlich ein Stoffwechsel. Der funktioniert ja nicht, weil irgendwo ein Stecker angesteckt wird, sondern der Sehvorgang ist eine ganz komplexe Abfolge von biochemischen Reaktionen. Auch der Denkprozess ist eine ganz komplexe Abfolge von biochemischen Reaktionen. Und deswegen sehe ich den Stoffwechsel als die Gesamtheit unseres Lebens. Das Sehen, Denken, Sprechen, der Herzschlag, die Atmung, die Verdauung, die Produktion von Hormonen und lebenswichtigen Transmittern, Enzymen, der Abbau, die Entgiftung, alles. Alles, was wir sozusagen, wir sitzen und leben. Und das ist für mich Stoffwechsel.
Das habe ich gar nicht so gesehen. Das ist also, sehr gut zusammengefasst. Ja. Ich habe mir jetzt gerade schon ein bisschen aufgeschrieben auch. Die Gesamtheit des Lebens, das ist wirklich schön gesagt. Und wie kann man sich jetzt den Stoffwechsel, okay, aber welcher Prozess, kann man das vielleicht noch ein bisschen verdeutlichen, wie der Prozess tatsächlich aussieht?
Ja,
Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber man spricht ja auch oftmals vom Verstoffwechseln und was?
Verstoffwechseln, da würde man ja zum Beispiel einen Prozess, das wäre der Prozess, dass man zum Beispiel Nahrung aufnimmt, die dann so verstoffwechselt wird, dass am Ende daraus etwas entsteht. Ja, und vielleicht kann ich es auch ein bisschen plakativer sagen. Wir bekommen unsere Lebensenergie nicht aus der Steckdose. Ja? Mhm. Wenn unser Handy rund um die Uhr läuft und die Batterie ist alle, hängen wir es an Strom, es lädt auf und es bringt wieder Leistung. Wir sind im Grunde genommen auch wie ein, ja, wie ein Handy, was permanent Energie verbraucht, weil wir haben alle noch nicht kostenlos geatmet, gedacht, gehört, gesehen. Wir haben noch nie in unserem Leben einen Herzschlag geschenkt bekommen oder umsonst geatmet oder gerochen oder gefühlt. All das muss zu jeder Sekunde, die wir leben, finanziert werden durch Energie. Ein Herzschlag, der nicht mit Energie bezahlt wird, findet schlichtweg nicht statt und ist damit mit dem Leben überhaupt nicht vereinbar. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und darüber nachdenken, dass wir die Energie nicht aus der Steckdose bekommen, dann muss man ja unseren Körper, uns, wie ein selbstständig finanziertes Unternehmen betrachten, was zu jeder Sekunde Ausgaben hat, die irgendwie gedeckt werden müssen. Ja? Ja. Und wenn man jetzt weiterdenkt, dann ist die Überlegung, wenn wir ein selbstständiges Unternehmen sind, gibt es bei uns auch eine Geschäftsführung und die sitzt bei jedem von uns im Kopf. Das ist unser Gehirn. Unser Gehirn hält uns am Leben, regelt die wichtigen, also unser Kopf sozusagen, die wichtigsten Lebensprozesse und sorgt dafür, dass das Leben bezahlt werden muss. Und jetzt kann man die Frage stellen, wovon bezahlt der Körper sein Leben? Und da hat er verschiedene Möglichkeiten. Am liebsten sage ich immer, möchte das Gehirn Einnahmen haben. Die Einnahmen sind in dem Fall unsere Ernährung. Das ist das Gehalt, was wir unserem Körper bezahlen. Wenn die Einnahmen aber nicht die Ausgaben decken, weil ich zum Beispiel gar nichts esse oder gerade faste, muss mein Körper ja trotzdem meinen Herzschlag bezahlen. Ich kann nicht sagen, ich schließe jetzt mal die Leber für 2 Stunden ab oder so. Dann hat der Körper noch 2 andere Möglichkeiten oder noch ein paar andere Möglichkeiten. Er kann aus seinem Körperfett Energie herstellen. Das Körperfett ist aber, und das will ich gleich mal am Anfang sagen, ein eigener Stoffwechsel, ein eigenes Organgewebe und es ist unser Energiespeicher, unser Konto, wie man so schön sagt. Wer geht also ständig an sein Konto, wenn die Einnahmen miserabel sind? Ja, wenn ich zum Beispiel immer hungere, immer Diäten mache. Und eine andere Möglichkeit ist, der Körper kann auch aus unseren Muskelproteinen Zucker herstellen. Das ist sowas wie sein Überziehungszins, sein Dispo-Kredit, weil unsere Proteine sind viel zu wertvoll, als in Zucker verheizt zu werden. Ja, aber auch daraus kann der Körper Zucker herstellen. Und jetzt müssen ja all diese Systeme perfekt ineinander greifen, ohne dass der Stoffwechsel davon ein Problem bekommt. Heißt, wenn ich zum Beispiel gar nichts esse oder wenn ich zu wenig esse, aber mein Körper trotzdem mehr Energie verbraucht, dann muss die Fettverbrennung super funktionieren. Dann muss der Körper auch notfalls ein bisschen aus den Eiweißen nehmen. Und wenn dann wieder Nahrung kommt, muss er das alles wunderschön ausgleichen können. Und alle sind glücklich, wir sind gesund und wir werden gesund alt. Das ist die perfekte Basis. Fakt ist, der Körper will sein Leben bezahlt haben. Was das Leben kostet, möchte der Kopf als Einnahmen haben. Und was vielleicht auch noch eine ganz wichtige Sache ist, die auch sicher für weitere Fragen sorgen wird, ist, unser Gehirn verstoffwechselt am meisten und am liebsten puren Zucker. Das heißt, unser Gehirn kann keine Fette verstoffwechseln oder keine Eiweiße, sondern es kann nur Glucose verstoffwechseln oder die sogenannten Ketone, die in der Keto-Diät entstehen. Aber die Ketone entstehen nicht sofort, nur weil ich wenig esse, sondern der Körper braucht eine ganze Weile, ein paar Tage sogar, um sich auf Ketonproduktion umzustellen. Und ob die ketogene Ernährung dauerhaft gesund ist, wage ich zu bezweifeln. Und es gibt auch Daten, die darauf hindeuten, dass das jetzt nicht unser täglich Brot sein sollte. Also unser Gehirn liebt Zucker. Okay. Und zwar in reinster Form.
Also das heißt, das war jetzt wirklich toll, toll dargestellt. Ich glaube, da kann man dem jetzt gut folgen. Es war wirklich toll. Jetzt habe ich zwei Fragen, auch wenn es ein kurzer Seitenschwenk ist. Aber die ketogene Ernährung ist ja im Grunde genommen, falls ich da jetzt richtig bin, bitte korrigier mich, jenes Obst und Gemüse, das nicht geerntet werden muss, sondern reif von selbst runterfällt.
Also ketogene Ernährung.
Schon.
Ja, ketogene Ernährung ist ganz klar eine Low-Carb-Ernährung. Das heißt, es werden
ohne Kohlenhydrate, gell?
Ja, es werden kaum Kohlenhydrate gegessen, so dass der Körper komplett die Energie, also wenn das Gehirn keinen Zucker mehr bekommt, braucht es ja einen anderen Nährstoff, um zu leben, und das sind die Ketone. Und wenn der Körper keine Kohlenhydrate mehr bekommt oder ganz, ganz wenige, dann wird aus dem Fett sozusagen Ketonkörper gebildet. Und diese Ketonkörper überwinden dann die Blut-Hirn-Schranke und sind dann genau solche Energieträger wie die Glukosemoleküle. Das hat mit reifem und unreifem Obst erstmal gar nichts zu tun.
Das heißt, die Kohlenhydrate sind ja eigentlich gar nicht so schlimm.
Oh nein, also das sind
Lieblingsnährstoffe. Ja, wenig Kohlenhydrate, ja nicht zu viel, ja das nicht und das nicht. Also eigentlich braucht es der Körper wirklich.
Er braucht es. Das ist eigentlich sein bevorzugter Makronährstoff. Ja. Und unser ganzer Körper ist auf Kohlenhydratstoffwechsel ausgelegt. So sind wir auf die Welt gekommen. Der Punkt ist immer, dass die Menschen immer nicht unterscheiden können zwischen den Marshmallows, die der reine Zucker sind sozusagen, oder die komplexen Kohlenhydrate, die wir in Getreide haben, die wir in Kartoffeln haben, die wir in Hülsenfrüchten haben, die wir in Obst und Gemüse haben. Das sind die Kohlenhydrate, die unser Körper am besten verwerten kann und auch muss. Genau. Und die reinen Süßigkeiten, der Industriezucker sozusagen, auch das ist reine Glukose, auf die sich unser Gehirn megamäßig freut. Aber die verändern den Blutzuckerspiegel mitunter so stark, dass sie gleich in Fette umgebaut werden, so dass das Gehirn sozusagen gar nicht alles in dem Augenblick braucht, wenn ich so eine Tüte Marshmallows esse. Ja, und außerdem wird ein großer Insulinausstoß provoziert. Insulin hat ja auch noch andere Wirkungen auf den Stoffwechsel. Ja. Also da gibt es einen großen Unterschied, obwohl ich gleich sagen möchte, auch Marshmallows sind durchaus erlaubt.
Ab und zu.
Und jetzt schreien alle Kinder.
Ab und zu. Aber was heißt ab und zu? Abhängig davon, wie mein Stoffwechsel funktioniert, wie meine Ernährung sonst aussieht, wie mein Gewichtsproblem ist und wie mein Bewegungsprofil ist.
Genau.
Und mein Lifestyle. Ja, also wenn ich dann mir jeden Tag, also ich zum Beispiel liebe Sahnebaisés und Lakritz-Staffetten, das ist im Grunde genommen ernährungsphysiologisch mit der größte Mist, den es überhaupt gibt. Keine Ahnung, warum ich das mag, aber ich will damit nur sagen, wenn ich am Tag 10 Lakritz-Staffetten essen würde, bei der ansonsten wirklich gesunden Lebensweise, die ich habe, so what?
Ja, genau.
Jetzt habe ich eine Frage zum Stoffwechsel. Also ob er gesund ist oder gesund, keine Ahnung. Oder wie kann ich überhaupt testen, ob der Stoffwechsel funktioniert, ob das alles gesund ist? Was gibt's da? Weil geht da zum Arzt und sagt.
Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, ne? Ein junger, gesunder Mensch, der hat ein gesundes Körpergefühl, der hat keine Probleme, der hat keine Gewichtsschwankungen, der hat eine tolle Haut, der fühlt sich kräftig, der fühlt sich einfach gesund und würde schon deshalb ja nicht wirklich auf die Idee kommen, seinen Stoffwechsel zu kontrollieren. Ja. Sondern man würde auf die Idee kommen, etwas zu tun, wenn man merkt, auch wenn man kein Übergewicht hat, dass man sehr müde ist, dass man sehr abgeschlagen ist, dass man demotiviert ist, dass man nicht mehr, dass man wirklich Mühe hat, seinen Alltag zu bewältigen, dass man trockene Haut hat, dass man schuppig hat, dass man Schlafstörungen hat oder dass man Gewichtsprobleme hat, die man nicht mehr regulieren kann. Fingernägel. Es gibt 1000 Hinweise darauf, dass ein Stoffwechsel nicht mehr funktionieren kann. Nun ist es so, dass die meisten Menschen, die sich abgeschlagen fühlen und demotiviert sind, das eher auf psychische Probleme schicken, münzen und eher beim Psychotherapeuten landen, als dass sie darüber nachdenken, ihren Stoffwechsel zu checken und vielleicht müde und abgeschlagen sind, weil sie über lange Zeit einfach eine schlechte Ernährungsform hatten oder eine unzureichende, sagen wir es so. Eine unzureichende Ernährungsform hatten, gepaart mit viel mentalem Stress, schlechten Schlaf etc. pp. Wenn man sozusagen diese Symptome merkt, ja, dann geht man ja selber auf die Suche. In der Regel geht man ja zum Hausarzt zum Beispiel. Ein guter Hausarzt würde ein Labor kontrollieren, würde Eisen kontrollieren, würde bestimmte Vitamine kontrollieren. Aber ich sage immer, einen guten, grundsätzlich alles, was diese Symptome betrifft, deuten schon mal darauf hin, dass irgendwas in meinem Stoffwechsel nicht funktioniert. Und wenn ich dann keinen Grund ausmachen kann, dann gibt es eben viele Möglichkeiten. Der Gang zum Hausarzt mit einem ausführlichen Labor, einem Vitaminprofil oder auch, und das hat heute jedes Fitnessstudio, jedes gute Fitnessstudio, den Stoffwechsel vermessen zu lassen. Mit einer Spirometrie zum Beispiel. Wir arbeiten mit Spirometern. Das ist ein Atemtest über mehrere Minuten, der uns zeigen kann, ob der Stoffwechsel A eine gute Leistung hat, ob der Stoffwechsel, sobald man in Ruhe ist, eine gute, ausreichende Ruhefettverbrennung hat, weil ein gesunder Stoffwechsel verbrennt in Ruhe immer Körperfett. Ja, wir haben auch eine Bioimpedanzwaage. Natürlich eine sehr teure, aber das sind zum Beispiel diese Muskelfettwaagen, die ja heute auch viele Menschen zu Hause haben, die aber auch in vielen Sporteinrichtungen stehen, wo man mal schauen kann, wie hoch ist mein Muskelanteil, wie hoch ist mein Körperfettanteil. Gute Waagen messen heute auch schon den viszeralen Bauchfettanteil. Und wenn ich dann auf jeden Fall sehe, dass dort irgendwelche Dissonanzen sind, dann könnte ich darüber nachdenken, eben auch zu einem zertifizierten Ernährungswissenschaftler oder zum Ernährungsmediziner zu gehen.
Werbung. Biogener Produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, reine Substanzen, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des Biogener Wissenschaftsteams aus. Diese Präparate sind sehr gut verträglich. Auch bei langfristiger Verwendung gewährleisten sie eine hohe Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe und erzielen nachgewiesene ernährungspsychologische Wirkungen. Speziell entwickelte Self-Care-Treatments in Form von Paketen können Sie in unserem Alpha Tower Health Resort während Ihres Aufenthaltes zubuchen und kommen in den Genuss hochwertigster Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mehr dazu auf unserer Website www.alphatauern.at. Werbung Ende.
Jetzt ist ein Schlagwort gefallen, was mich aufmerksam gemacht hat. Bioimpedanzmessung. Was wird da genau, wie ist die, nur weil es mich interessiert persönlich, was geschieht da ganz genau?
Bei der Bioimpedanzmessung wird sozusagen leichter elektrischer Strom durch den Körper geschickt, natürlich so, dass wir das gesundheitlich tolerieren. Und dann werden sogenannte Widerstände gemessen, Phasenwinkel der Zellen gemessen. Das heißt, jede Zelle hat einen unterschiedlichen Phasenwinkel und dann ist anhand der Widerstände und der Frequenzen zu erkennen, was von meinem gesamten Körpergewicht ist Muskulatur, ist Knochenmasse, was ist Körperfettanteil. Und man ist sogar bei sehr guten Waagen auch in der Lage, durch diagonale Messverläufe auch zu schauen, wo ist mein Körperfett lokalisiert. Man kann den Wasseranteil sehr gut messen, sowohl den extrazellulären Wasseranteil als auch den intrazellulären Wasseranteil. Und so kann man einfach gucken, was von meinem Gewicht ist eigentlich was. Wofür die Bioimpedanzmessungen auch sehr gut sind, zum Beispiel um zu schauen, was in etwa ist eigentlich für mich ein realistisches Gewicht? Weil oftmals ist ja das Wunschgewicht und das realistische Gewicht so weit auseinander, dass Menschen immer versuchen, mit radikalen Ernährungsformen das Wunschgewicht zu erreichen und damit eigentlich ihren Stoffwechsel schädigen, weil sie ihn permanent unter Stress setzen und das Gehirn vergisst überhaupt nichts. Jede Diät, jedes Radikale ist für das Gehirn ein Einnahmenentzug und eine Kriegserklärung. Und das Gehirn ist in der Lage, wenn es dem dauerhaft ausgesetzt ist, den Stoffwechsel entsprechend seiner eigenen Bedürfnisse umzubauen. Das muss für uns dann nicht bedeuten, dass wir gesünder werden. Ganz im Gegenteil, wir können dadurch auch kränker werden.
Mhm. Verstehe, ja.
Dann wundern Sie wahrscheinlich oft viel, wenn Sie so Diäten machen und dass eigentlich im Körper nichts passiert.
Na, sagen wir mal so.
Oder Jojo-Effekt.
Ja, oder auch ein sehr gutes Beispiel ist, das werden sehr viele bestätigen können. Sie machen eine Diät, die beim Nachbarn super funktioniert hat und merken, bei Ihnen funktioniert die überhaupt gar nicht. Oder Sie machen eine Diät, die super erfolgreich ist, denken sich, haha, jetzt weiß ich, wie es geht. Ja, werden wieder etwas nachlässiger, nehmen die 10 Kilo wieder zu und sagen sich, boah, alles gar nicht so schlimm, weil ich habe ja jetzt die Traumdiät, machen dieselbe Diät nochmal und merken, es passiert gar nichts mehr. Oder es passiert viel zu langsam. Und genau das ist der Hinweis darauf, wie schlau unser Gehirn ist. Ja. Unser Gehirn lässt sich nicht lumpen. Jede Diät, jede radikale Ernährungsform ist ein Verhaltensmuster. Und unser Gehirn ist nun mal dafür hergestellt worden, um zu lernen und zu unterscheiden, welche Verhaltensmuster bringen mir was und welche Verhaltensmuster schaden mir.
Spannend, sehr spannend. Vielleicht
kann deswegen man gibt es ja so viele Diäten, weil man immer wieder eine neue Sau durchs Dorf treibt.
Ja.
Und weil die Menschen aber auch immer wieder selbst nach der 20. Diät glauben, jetzt haben sie es.
Jetzt haben sie, ja.
Naja, das ist natürlich, steht da Industrie dahinter, da sind Interessen dahinter und natürlich das Gehirn sagt da, wow, wieder was Neues, naja, das wird ja jetzt hoffentlich was für mich sein.
Genau.
Und aber damit wir ein bisschen zum Thema zurückkommen, habe ich nur die Frage, welche verschiedenen Stoffwechselarten gibt es? Oder gibt es verschiedene Arten von Stoffwechsel?
Ja, im Grunde genommen, also grundsätzlich sind wir alles Menschen und haben natürlich auch allgemeingültige Grundvoraussetzungen dafür, dass wir Menschen sind. Also wir verfügen über dieselben Organe, natürlich schon mit Unterschieden zwischen Mann und Frau. Schon der Stoffwechsel zwischen Männern und Frauen ist unterschiedlich, weil der Mann in der Regel mehr Muskelmassenanteil hat, die Frau in der Regel einen höheren Körperfettanteil hat. Das hat ja auch was mit der Geburtsfähigkeit zu tun. Auch das Bindegewebe ist beim Mann anders. Ja, auch der Hormonhaushalt ist logischerweise beim Mann anders. Da könnte man schon mal sagen, das sind zwei Stoffwechseltypen. Aber auch wenn ein Stoffwechsel sich verändert aufgrund der Lebensweise des jeweiligen Menschen. Schon ein Mensch, der Leistungssportler ist, hat einen anderen Stoffwechsel als ein Mensch, der überhaupt gar keinen Sport macht. Da könnte man auch sagen, zwei Stoffwechseltypen. Also im Grunde genommen kann man sagen, alle möglichen Stoffwechselsituationen, die man haben kann. Ein Mensch mit Diabetes Typ 2, ein Mensch, der super gesund ist und Leistungssport macht, ein Mensch, der genetische Stoffwechselstörungen hat und deswegen krank ist, laktoseintolerant ist, kein Gluten verträgt. All das sind unterschiedliche Stoffwechseltypen. Und diese unterschiedlichen Stoffwechseltypen sprechen natürlich auch auf Nahrung mit Unterschieden an. So kommt ja dann auch die Annahme, dass der eine besser Eiweiße verstoffwechselt, der andere besser Fette verstoffwechselt und der dritte besser Kohlenhydrate verstoffwechselt. Wenn der Stoffwechsel gesund ist, kann man ja dieser Vielfalt sehr gut frönen. Es kann aber auch sein, dass jemand besser Eiweiße verstoffwechselt, weil sein Kohlenhydratstoffwechsel einfach nicht mehr funktioniert. Das heißt, oder nicht mehr gut genug funktioniert, dann würde man den ja nicht als Eiweißtyp bezeichnen, sondern man müsste schauen, dass man auch diesen Kohlenhydratstoffwechsel wieder in normale Bahnen bringt, weil wir benötigen nun mal die Kohlenhydrate, die Eiweiße und die Fette, weil alle drei Makronährstoffen für unser Leben, für unsere Zellen, für unser Immunsystem und für unsere Entwicklung unablässig sind.
Verstehe. Das bedeutet jetzt auch, dass zum Beispiel, okay, Stoffwechsel auch ein bisschen mit dem Abnehmen zu tun hat oder auch das beeinflusst, aber ist es zum Beispiel auch, weil wir jetzt über die Muskeln gesprochen haben, wenn man an Muskelaufbau oder in der Muskelaufbauphase ist, dass der Stoffwechsel genauso eine wichtige Rolle spielt? Oder eine sehr große sogar?
Also da muss ich auch aus 20 Jahre langer Praxiserfahrung sagen, dass es Menschen gibt, die durch Krafttraining Muskeln aufbauen, aber es gibt auch Menschen, die durch Krafttraining Muskeln abbauen, weil sie zum Beispiel eine gestörte Fettverbrennung haben und der Körper den Sport aus den Eiweißen bezahlt. Das ist dann wie Sisyphus. Ja? Okay. Dann kann ich aber auch sagen, es gibt Menschen, die bauen ganz viel Muskulatur durch Ausdauersport auf, weil Ausdauersport, du musst mal ja auch dazu sagen, Kraftsport bedeutet ja, dass die Muskelzelle an sich vergrößert. Ja, so kommt die Masse. Mhm. Ausdauersport führt eher dazu, dass mehr Muskelzellen gebildet werden mit Hilfe des Sauerstoffs. Also nimmt die Muskelmasse anhand von vermehrter Zellbildung zu. Bei Kraftsport ist es mehr das Trainieren der Masse, die schon da ist. Bei einem gesunden Stoffwechsel findet beides gleichzeitig statt. Da werden Muskeln aufgebaut und gleichzeitig werden aber auch Muskeln direkt angesteuert durch eine Volumenzunahme. Aber es ist entscheidend, wie der Stoffwechsel funktioniert. Zum Beispiel gibt es Menschen, die haben ein sehr starkes Übergewicht, aber gleichzeitig wahnsinnig viel Muskelmasse. Ja, wenn man jetzt behaupten würde, wer viel Muskeln hat, der verbrennt viel Fett, müssten diese Leute ein Luftballon sein. Sind sie aber nicht, weil der Körper baut ja auch Muskulatur auf, wenn ich sehr viel Körperfett zu tragen habe. Sonst würden es ja meine Knochen gar nicht tragen können. Das heißt, Muskelmasse ist immer eine Frage der Qualität. Wie funktioniert sie? Und nicht der Quantität unbedingt, wie viel ich habe. Ein Mensch, der übergewichtig ist und viel Muskelmasse hat, der würde von Kraftsport überhaupt nicht profitieren. Warum soll der denn noch 3 Kilo Muskeln aufbauen? Der profitiert von einer guten Fettverbrennung. Das heißt, der muss in den Sauerstoffbereich kommen. Heißt, vermehrt Ausdauersport machen. Das hat sich übrigens die Kielkowski nicht ausgedacht, sondern das kann man A messen und B ist es in der seriösen Wissenschaft schon längst angekommen. Es ja. gibt sehr gute Studien, die wirklich belegen, dass Kraftsport sehr gut ist für die Kraft und auch für die Beweglichkeit. Aber was die Gewichtsreduktion betrifft, ist Kraftsport eigentlich überhaupt oder nur maximal in einer guten Kombination mit Ausdauer zu empfehlen. Den größten Fettabbau hat man durch Ausdauersport und das ist auch plausibel, weil Ausdauersport sorgt dafür, dass Sauerstoff in die Zellen transportiert wird und Fett wird man nun mal nur unter Einfluss von Sauerstoff abgebaut.
Okay, und gemessen wieder, wie wir besprochen hatten, über Spirometrie oder
Biometrie. Oder eben über die Impedanzmessung. Ne? Genau. Okay. Also zum Beispiel, wenn jemand keine Spirometrie machen kann, hat aber zu Hause so eine Impedanzmessung, bestenfalls im Übrigen eine Waage, wo auch die Arme mit in die Gesamtmessung einbezogen
sind. Das hat mich nämlich immer, wenn ihr jetzt unterbrechen habt, immer schon gewundert. Ihr habt keine Waage, ich habe gar keine Waage. Aber ich habe mich mal interessiert dafür und dachte mir, komisch. Wie, wenn ich nur da oben stehe, wie misst der den Fettanteil und das und jenes?
Ja, gar nicht. Weil wenn so eine Fußwaage so viel Strom durchschicken müsste, damit alles vermessen wird, dann wäre das ja nicht wirklich für jeden gesund.
Genau.
Ja? Sondern die funktionieren so, dass sie eigentlich nur einen Teilbereich vermessen und dann rechnen sie das um. Was natürlich zu völlig falschen Ergebnissen führt, weil je nachdem, wie der Fettanteil am Körper verteilt wird, kann ich da natürlich auch in die komplett falsche Richtung gelenkt werden.
Genau.
Ja? Aber wenn ich zum Beispiel eine gute Waage habe, die auch die Arme mit einbezieht, dann, es geht ja auch immer darum, diese Impedanzmessung muss man ja auch lesen können. Also wer sich jeden Tag aufstellt, der kriegt eine Meise und wird auch nicht erfolgreich abnehmen, weil er sich massiv unter Stress setzt und Stress macht dick.
Der Kopf wieder mitspielt, genau.
Genau. Mhm. Aber eine gute Impedanzwaage kann immer einen guten Verlauf signalisieren. Ich empfehle meinen Patienten zum Beispiel, sich nur ein einziges Mal in der Woche zu messen und zwar immer am selben Wochentag zur selben Zeit. Dann kann man wirklich einen Verlauf ganz gut beurteilen. Und wenn mal von einer auf die nächste Woche eine Verschiebung stattfindet, würde ich, weil ich die Impedanzwaagen kenne, jetzt auch nicht gleich in Panik ausbrechen, sondern ich würde noch eine Woche abwarten. Fett verbrennt man nur in Ruhe und Gelassenheit. Das muss man
das
einfach.
Ist schön gesagt.
Aber wenn man eine gute Waage hat, dann kann man ja selber auch ohne Spirometrie gut beobachten, ob man unter einer Intervention, sprich Diät, Ernährungsumstellung, Fasten, was immer man tut, eher Muskelmasse verliert oder eher Körperfett verliert. Verliere ich mehr Muskelmasse an Körperfett, dann weiß ich als Ernährungsmedizinerin, dass ich spirometrisch natürlich eine schlechte Fettverbrennung messen würde und einen verlangsamten Stoffwechsel.
Okay.
Da bräuchte man die eigentlich gar nicht zu machen. Ja, aber dafür schreibe ich ja meine Bücher. Ich versuche den Menschen in der breiten Masse zu erklären, wie ein Stoffwechsel funktioniert, damit man mal ein eigenes Grundgefühl dafür bekommt und nicht diesen ständigen Mythen aufgesessen ist, jedes wenige Essen führt zu einer Fettverbrennung.
Genau.
Wenn das so sein würde, dann hätten wir keinen einzigen Zeitzeugen aus Kriegsgefangenschaft.
Genau.
Also diese Menschen sind damals zum Beispiel, gab es Adipositas überhaupt nicht. Das heißt, die Menschen sind nicht übergewichtig in Gefangenschaft geraten und die haben immer viel zu wenig Nahrungsenergie bekommen und mussten, um eine Chance fürs Überleben zu haben, 10 Stunden schwere körperliche Arbeit am Tag verrichten. Und daran sind viele Menschen leider gestorben. Aber es haben Gott sei Dank auch Menschen überleben können. Und das waren ganz sicher nicht die Menschen, die schwer übergewichtig in die Gefangenschaft geraten sind, sondern der Stoffwechsel ist in der Lage, sich so klein zu machen, um zu überleben.
Spannend. Sehr spannend.
Also das ist so ein Thema. Also
Wahnsinn, ja. Das ist ein großes Thema und wir werden natürlich deine Bücher auch in unseren Shownotes verlinken, weil es sehr wichtig ist, finde ich, vor allem, dass man sich auch selbst darüber informiert, um da das Bewusstsein zu haben.
Und nicht immer von einer Diät in die andere rennt oder sagt, nein, ich esse nicht viel, weil...
Natürlich möchte man den einfachen Weg gehen, aber einfach ist halt nicht der richtige. Genau.
Nein, also wenn ich einmal in meinem Leben Übergewicht entwickelt habe, da rede ich jetzt nicht davon, dass ich vielleicht als Frau gerade ein Kind geboren habe, wo dann sozusagen es natürlich klar ist, dass was drauf ist. Dann muss ich aber auch sagen, wenn sie es dann richtig macht und nicht sofort anfängt, in die Diätenfalle zu tappen, dann wird sich das Gewicht regulieren. Dafür sollte man sich Zeit nehmen und dann ist wieder alles wie vorher. Mhm. Wenn ich aber ein Gewichtsproblem aufbaue, obwohl ich ständig immer daran arbeite, es zu verlieren, dann habe ich ein Stoffwechselproblem. Und dann ist es einfach so, dass nur noch eine langfristige Veränderung meiner Lebens- und Essgewohnheiten diesem Problem entgegenwirken können und keine Diät. Jede kurzfristige Diät macht das Problem nur noch schlimmer und den Stoffwechsel immer langsamer. Das heißt, Abnehmen ist als allererstes eine Entscheidung, selbst reflektiert auf sein Lebens- und Essprofil zu schauen und Bewegungsprofil und zu gucken, wo muss ich langfristig etwas verändern? Und diese Veränderungen können auch erstmal langsam beginnen, ja, weil man muss ja auch, es sind ja auch Gewohnheitsveränderungen, ja, da sollte man sich nur so viel zumuten, wie man wirklich Stück für Stück machen kann. Und jede kleine Veränderung signalisiert mir ein Wohlfühlen zurück, so dass ich dann auch den nächsten Schritt gehen kann. Es gibt Menschen, die essen so gesund und ihr Gewichtsproblem liegt an ganz anderen Dingen, zum Beispiel nur an Stress. Ja, dann gibt es Menschen, die haben Übergewicht, obwohl sie wahnsinnig viel Sport machen. Dann müsste man auf die Kombination Sport und Ernährung achten. Also die Gründe für Übergewicht sind einfach vielseitig.
Haben die Hormone Beispiel, auch einen Einfluss drauf?
Bitte?
Spielen Hormone auch ein Thema?
Wollte ich gerade sagen. Die Stresshormone. Wenn das Gehirn unter Stress gerät, dann sorgt das Gehirn dafür, dass mehr Zucker zur Verfügung steht. 10 Minuten psychosozialer Stress verbraucht so viel Zucker, wie ein 75 Gramm Weißbrot ist. Wenn also Menschen ständig unter Stress sind oder in unglücklichen Lebenssituationen, dann haben sie permanent, wenn sie nicht mehr entspannen können, nicht mehr runterkommen, dann haben sie permanent einen hohen Stresshormonspiegel. Und dieser hohe Stresshormonspiegel kann den Stoffwechsel langfristig verändern. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ständige hohe Cortisolspiegel, eins der wichtigsten Stresshormone, alleine für eine Insulinresistenz der Zellen verantwortlich sein kann? Das heißt, diese Menschen können ein Prädiabetes entwickeln, unabhängig von ihrer Ernährungsform. Einfach weil dieses Stresshormon eine Insulinresistenz bewirken kann, weil es durch das ständige Vorhandensein die Sensibilität der Zellen einem sogenannten Gewöhnungseffekt aussetzen. Und auch was Diabetes und Übergewichtsentstehung betrifft, da weiß man noch lange nicht, was zuerst da war, die Henne oder das Ei. Weil es gibt auch viele Menschen mit Übergewicht, die eigentlich sagen, mein Gott, so wie ich esse, müsste ich ganz dünn sein. Und ich weiß, dass es sein kann. Aber es wird immer noch jeder dicke Mensch stigmatisiert. Jedem Dicken wird unterstellt, er ist maßlos, faul und isst zu viel.
Und geht das auch andersrum? Es gibt ja auch Leute, die sind ein Strich in der Landschaft und essen unglaublich viel.
Ja, natürlich. Aber das ist ja das Witzige. Also es wird automatisch impliziert, dass übergewichtige Menschen ganz sicher alles falsch machen und schlanke Menschen ganz alles sicher gut. alles richtig machen. Und ich kann euch sagen, dass es in den meisten Fällen sogar umgekehrt, wenn übergewichtige Menschen verzweifelt an ihrem Gewicht arbeiten, über Jahrzehnte versuchen, ihr Gewichtsproblem in den Griff zu bekommen, die sind oftmals viel reflektierter und essen viel gesünder als Menschen, die noch niemals ein Problem hatten, die noch nie darüber nachdenken mussten, ob sie die Schokolade jetzt essen oder nicht essen. Oder das heißt, dass gesunde, schlanke Menschen immer alles richtig machen, das steht nirgendwo geschrieben und ist auch nicht so. Und deswegen bekommt ja auch die Ernährung an sich einen sehr vielseitigen Faktor, weil man kann nicht jedem schlanken, gesunden Menschen garantieren, dass es in 10 Jahren immer noch so ist. Das heißt, auch gesunden, schlanken Menschen empfiehlt man natürlich, gesund zu essen, damit sie diesen tollen Stoffwechsel behalten. Weil es gibt viele Menschen, die sagen, also bis ich 30, 40 war, hatte ich überhaupt gar keine Probleme.
Genau,
und dann begannen sie erst. Genau. Und dann ist auch sehr oft ersichtlich, dass sie zum Beispiel die ersten 20 Jahre eher Raubbau mit ihrer Gesundheit getrieben haben und der Stoffwechsel irgendwann gesagt hat, ich kann nicht mehr. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, auch das muss man sagen, die wirklich schon durch ihre Kindheitsprägung gelernt haben, gesund zu essen, zu kochen, dem Essen auch eine Lebensqualität abzugewinnen, die sich Zeit nehmen, die das als soziales Event sehen. Ganz entscheidend ist es, wie die Menschen geprägt wurden, auch was Bewegung betrifft. Vielen Menschen wird der Bewegungsdrang förmlich in die Wiege gelegt und ist auch eine Sozialisierung innerhalb der Familie, weil man viel in der Natur draußen ist und so. Das kann man ja auf alle Eigenschaften übertragen, was Lesen betrifft, Kultur betrifft. Wenn Kinder in so einer Atmosphäre groß werden, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr hoch, dass sie auch einen gesunden Lebensstil beibehalten werden und ihnen nie was passiert. Aber es gibt auch Menschen, die haben einen gesunden Lebensstil und ihnen passiert trotzdem was.
So komplex ist das Thema. Wahnsinn. Und so wichtig ist es, dass man sich darüber informiert, um nicht erstens daran zu verzweifeln oder zugrunde zu gehen und zu sagen, okay, das war's jetzt für mich. Man muss oder unser Ansinnen ist es auch, den Menschen so viel Themen wie möglich zu bieten über unseren Podcast, um zu sehen, okay, es gibt ganz viel verschiedene Lösungsansätze. Wir sind jetzt schon am Ende unserer Zeit angelangt, aber es ist ein wahnsinnig tolles Thema. Ich habe da auch jetzt in der kurzen Zeit für mich selber auch wieder so einiges mitnehmen können. Auf jeden Fall spannend, deine Lektüren, die werden wir auf alle Fälle in unsere Shownotes verlinken, denn nichts Wichtigeres, dass man selbst was in der Hand hat, wie ein Buch, wo man wirklich nachlesen kann und sich informieren kann und dann die richtigen Entscheidungen treffen kann.
Aber auch wer nicht meine Bücher liest und Übergewicht hat, dem kann ich jetzt mal auf die Schnelle empfehlen, dass er morgens wie ein Kaiser frühstückt, nicht nüchtern aus dem Haus geht, weil wenn der Körper immer sein Fett verbrennen würde, weil diese Menschen morgens nichts essen, dann würden sie auch nicht die Größe ihres Problems haben. Und ein richtiges Frühstück, ein zeitnahes, ausreichendes Mittagessen sorgt auch dafür, dass ich abends nicht mehr den großen Hunger habe. Weil bezahlt ist bezahlt. Und was für übergewichtige Menschen immer ein Problem ist, ist die Hauptmahlzeit am Abend. Ja. Und der Heißhunger, der ab nachmittags eintritt, weil sie tagsüber auch durch Stress am unregelmäßigsten und am wenigsten essen. Das heißt, dieser Satz, frühstücken wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends muss es gar nicht wie ein Bettler sein, aber das Wenigste. Und der nächste Rat ist, wenn ich mich dafür entscheide, dann muss ich das wirklich konsequent durchziehen. Immer 7 Tage die Woche. Das muss sich verändern. Ich muss meine Hauptmahlzeiten auf den Tag legen, weil vom Frühstück ist noch nie jemand dick geworden. Zum Frühstück kann ich eigentlich so viel essen, was ich will. Was ich morgens in den Ofen lege, ist abends immer verbrannt. Immer. Aber mein
Körper... Das ist gut. Das ist gut.
Ja. Was ich morgens in den Ofen lege, ist abends.
Aber was ich abends in einen kalten Ofen lege, bleibt drin. Das heißt, die Menschen müssen dafür sorgen, dass das System arbeitet, dass der Ofen brennt.
Ja, stimmt.
Schön gesagt. Das muss ich mal merken. Vielen lieben Dank für deine wertvollen Informationen. Also vielleicht, würde uns sehr freuen, hören wir uns in ein paar Wochen oder Monaten noch einmal. Ja. Ich denke, dass einige Fragen jetzt noch offen sind. Zum Schluss haben wir noch ein paar kurze Fragen an dich und vielleicht hast du noch ein paar kurze Antworten für uns.
Was würdest du heute rückblickend anders machen?
In meinem Leben?
Ja.
Also, ehrlich gesagt, ich würde versuchen, viel früher ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Das habe ich doch in meinem Leben erst sehr spät gewonnen und das hat mir sehr viele Unsicherheiten gebracht. Das heißt, ein Selbstbewusstsein und eine Art Gelassenheit wäre das Erste, was ich lernen würde, wenn ich nochmal auf die Welt komme. Ansonsten würde ich alles nochmal genauso machen.
Schön. Was ist dein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen ist, das wird euch gefallen, ich liebe wirklich Wildbraten mit Klößen und Rotkohl.
Ah, schön. Vor allem jetzt die Zeit. Wir haben ja Anfang November, wie wir diese Folge aufnehmen.
Ich liebe wirklich das deftige Essen, aber ich esse trotzdem sehr viel Rohkost. Ja, sehr viel Salat. Allerdings mache ich mir das nie aufwendig an, sondern ich stopfe das wirklich pur in mich rein. Okay. Ja, ob es Chicorée ist, ob es Radieschen sind, ob es Paprika sind, das ist so mein... Ich esse, glaube ich, gesund, aber ich liebe schon wirklich die deftige Küche, kann sie aber viel zu selten essen.
Und was ist dein Lieblingsurlaubsland?
In der Tat liebe ich Österreich sehr.
Na schön.
Ich bin der absolute Bergtyp. Ich bin nicht der Meerestyp. Ich liebe die Berge, weil ich finde, die Berge sind sowohl im Sommer großartig als auch im Winter großartig. Ich finde, es gibt die schönsten Seen in den Bergen. Und ich finde, in den Bergen verteilen sich die Menschen auch so wunderbar. Am Meer sieht man immer so viele auf einmal. Am Meer bin ich am liebsten im Winter, wenn es eisekalt ist, weil dann kann ich das wirklich genießen. Aber wenn ich irgendwann in meinem Leben mal Berlin verlasse, dann in Richtung Berge und Österreich.
Schön zu hören. Ja, wir stehen ja kurz vor der Wintersaison und sind am Vorbereiten und hatten auch schon ganz viel Schnee. Im September schon hatten wir circa 2 Meter Schnee in Obertal.
Wahnsinn.
Total irre. Vielleicht sehen wir uns ja mal und du kommst uns besuchen. Wir uns
Darf man einen Hund mitbringen? Darf man zu euch Hunden mitbringen?
Ja.
Wir sind selber einen Hund.
Genau, selber einen Hund.
Dann sehr gerne.
Alle herzlich willkommen. Wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ich danke euch. Alles Gute. Ja?
Vielen Dank. Ciao, ciao.
Tschüss.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund!